Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, auch hier aus dem Berliner Studio noch ein Happy New Year. Alles Gute für Sie, Gesundheit und auch ein gutes Händchen für Ihre Finanzen. Heute sprechen wir über das Jahr 2025, was da auf Sie zukommen könnte, Chancen und Risiken. Und das Ganze mache ich natürlich wieder mit Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktstratege, Investmentstratege. Er hat die Triversifikation erfunden und ist CEO der Triconcept AG aus Liechtenstein. Herr Pieper, für Sie auch nochmal ein schönes neues Jahr.
Ja, schönes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen.
Auf jeden Fall. Und in dieses neue Jahr, glaube ich, wird es nicht langweilig in diesem neuen Jahr mit der Wahl, die bald ansteht und vielen anderen Dingen. Wir haben ja zuletzt den Kongress gemacht und der ist wirklich auch gut eingeschlagen. Wie ist denn Ihr Feedback gewesen?
Ja, das Feedback war sehr gut. Also Sie wollen ja nicht rausrücken, wo Sie Silvester gefeiert haben. Ich habe es, wie man es von mir kennt, natürlich mit einem guten Rotwein und einer kleinen Zigarre gemacht. Also es war ein schöner Start ins neue Jahr. Ich durfte ja früher mal Harald Juhnke betreuen in meiner Bankerzeit. Und der hat ja immer gesagt, also ich hasse Silvester, da saufen auch die Amateure. Also ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, ob Sie als Amateur mit dabei waren. Für mich war es ganz lustig, ins neue Jahr zu kommen. Ja, der Kongress ist gut angekommen, super, super gut angekommen. Die Menschen haben uns ein sehr, sehr, sehr gutes Feedback, also so wie selten gegeben, weil sie gesagt haben, also ihr habt nicht das Geschäftsmodell von Angst, sondern ihr bietet Lösungen. Die Experten sind gut angekommen. Es war also nicht diese übliche Kaffeefahrt, wie einige Anbieter es im Markt machen, sondern es war eine sachliche Information. Sollten wir unbedingt wiederholen. Das Feedback war außerordentlich gut.
Herr Pieper, also ich verrate Ihnen auch gerne, wo ich Silvester gefeiert habe. Ich war bei Freunden zu Hause und ich glaube aber, gegen Sie bin ich dann doch Amateur beim Trinken.
Ja, ich vermute es auch, weil Ihnen war wahrscheinlich so eine Klausthaler-Schorle im Angebot, oder?
Ja, es gab auch ein paar andere Dinge. Aber darüber brauchen wir ja gar nicht sprechen. Aber vielleicht, wenn wir über härtere Dinge sprechen, müssen wir auch über die Politik sprechen. Und da gab es jetzt auch mehr Stimmen, Herr Pieper, auch nach dem Kongress, die gesagt haben, warum geht der Pieper denn jetzt nicht mehr in die Politik? Der muss da auch mehr machen.
Ja, ich war ja schon mal in der Politik und habe eine Partei in Deutschland geführt, sehr liberal ausgerichtet. Aber die Politik ist ein Geschäftsmodell oder ein Modell, wo man nachhaltig nichts bewegen kann. Das sehen wir ja an den ganzen Koalitionsstreitigkeiten. Und man muss ja auch feststellen, also so Politik ist ja auch ein Intelligenztest für Politiker und Regierungsverantwortung auch. Und dabei sind ja in letzter Zeit einige durchgefallen, also schon auch bei Corona. Und ich finde es so bemerkenswert, dass die Corona-Experten von damals die Elektroauto-Experten von heute sind. Das ist also eine Zeit lang, also ich weiß nicht, wie es den Zuschauern geht, aber für mich wirkt die Politik zurzeit wie ein Klassentreffen der Schulabbrecher. Also da muss man sich schon große Sorgen machen. Ich weiß nicht, ob ich in diese Gemengelage rein will. Also ich denke, dass da viele Akteure Richard Wagner für den Erfinder der Steinofenpizza halten. Ja. Aber Lindner hat es sehr schön gesagt, also wenn ich was machen würde, ja, würde ich in der Tat Anleitung bei Xavier Millet nehmen, also der ja sehr liberal ausgerichtet ist. Und also ich würde schon hart durchgreifen, ne? Ich würde zum Beispiel einen Strafgerichtshof für Steuerverschwender in Deutschland etablieren, ja. Und ein leidiges Thema, das merke ich immer wieder in meinen Beratungen, Rente muss frei von Steuern sein. Also wenn ich ein Programm machen würde, wären das zwei große Hauptpunkte. Ich würde auch die öffentlichen Sender reformieren. Wir brauchen kein betreutes Denken. Wir brauchen objektiven Journalismus. Es gibt viele Ansätze, die man machen könnte, also die Bundesländer reformieren. Ich mag die Bremer und die Saarländer, aber ob die als eigenständige Bundesländer mit zwei eigenständigen Verwaltungen unterwegs sein müssen, ist halt die Frage. Und ich würde Deutschland auch weitestgehend von der EU entkoppeln. Es gibt dort eine massive Umverteilung und dann ist natürlich immer das Thema, was wir alle hier haben, ist das Thema Digitalisierung. Ja, also woanders woanders stehen Faxgeräte im Museum, bei uns in Amtsstufen. Also da müsste man einiges tun. Man müsste Investitionen anreizen, Abgabenlast senken und das Ende des Klimasozialismus muss her. Und wir müssen wieder mehr Selbstdenken fördern und ich würde auch eine Ausbildung im finanziellen Wissen maximal fördern und die ganzen Lobbyisten und NGOs abschaffen. Also ich hätte schon ein Regierungsprogramm, aber nein, ich werde es nicht tun.
Gut, Herr Pieper, dann müssen wir halt unseren Beitrag so leisten und das wollen Sie auch wieder mit Ihrem Kongress am 1. Februar. Ich werde auch dabei sein. Was können dann die Teilnehmer und Zuschauer auch erwarten?
Ja, es ist ja mal eine wirklich tolle Veranstaltung. Erstmal gehen wir hinter historische Mauern, Schloss oder Gut Wöllried am Rande von Würzburg. Und wir beiden dürfen ja einen besonderen Gast dort empfangen, Sandra Navidi. Die meisten Zuschauer werden sie ja kennen, also von NTV, sie ist ja regelmäßig bei Maischberger oder bei Lanz, aber mir ist total wichtig, mal hinter historischen Mauern ein paar Insider-Informationen zu bekommen, denn sie kommt direkt vom World Economic Forum zu uns auf den Kongress, also direkt, sie fliegt von dort zu uns, um zu berichten und das ist, finde ich, doch mal eine tolle Geschichte, also nicht die Leute, ich gucke ja mir auch einige Kongresse mit sogenannten Experten an, die einfach vom Blatt Papier ablesen und die Welt untergehen lassen, nee, da kriegen wir mal Informationen aus erster Hand, spannend ist ja auch, bevor sie losfliegt, wird Trump intronisiert, auch da kriegen wir sicherlich interessante Informationen. Und ihr Bloomberg gekürtes Buch, die Superhubs, das also über die Finanzeliten, wird natürlich auch Inhalt unseres Gesprächs mit der Sandra Navidi sein. Also wir wollen das auf ein ganz anderes Niveau stellen. Nicht die Leute, die denken, wie es sein könnte, sondern jemand, der mittendrin ist. Und da freue ich mich drauf. Und man muss einfach sagen, wir wollen möglichst vielen Menschen die Teilnahme ermöglichen. Es kostet nicht mal 50 Euro. Und mit einer ganz Tagesverpflegung in einem super tollen Ambiente. Leider können wir nur 200 Menschen reinlassen. Aber wenn ich an diesem Samstag den ersten nichts vorhätte, würde ich in jedem Fall dorthin gehen.
Auf jeden Fall, Herr Pieper, wir werden da sprechen mit der Sandra Navidi. Wir beide werden natürlich wieder sprechen und auch andere Experten werden zu Wort kommen. Ein wichtiger Kongress für alle, die sich um ihr Geld Sorgen machen und schauen wollen, wie der Plan B eben aussehen könnte. Genau. Und das ist unser Stichwort. Kommen wir mal mehr auf die Inhalte für dieses Jahr, Herr Pieper. Und da gehen uns die Themen ja auch weiterhin nicht aus. Wir haben ja auch in den letzten Interviews immer mal wieder über Enteignungsszenarien gesprochen. Wie ist da der Stand der Dinge 2025?
2026 wird wohl das Jahr sein, an dem der große toxische Cocktail kommt. Es wird zurzeit mit Hochdruck daran gearbeitet. Also für 26 steht fest, Vermögensregister, digitale ID, digitaler Euro. Und nun sind viele Gremien, die AMLA und wie sie alle heißen, VVBG als neues Gesetz und so in Vorbereitung. Bedeutet im Klartext, wer 25 nichts tut, den bestraft 26. Insofern ist 25 ein ganz, ganz entscheidendes Jahr. Und wer jetzt noch sich manövrierfähig sieht mit Vermögenswerten, um Wohlstand zu retten, der sollte es jetzt tun. Lange, lange wird es nicht mehr gehen. Und ich weiß dann auch nicht, ob ich in 26 noch weiterhelfen kann. Denn das, was so an Vorboten da ist, ist nicht lustig. Insofern muss man es jetzt anpacken. Es wird nicht schön. Also das muss man sagen. Und ich bin weit davon weg, hier Ängste oder irgendetwas zu schüren. Aber man muss der Realität ins Auge sehen. Und ich sage immer, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht zu haben. Also braucht jeder jetzt seinen Plan B.
Sie schauen da ja vor allen Dingen auch auf Immobilien. Ist das der Bereich, wo das Enteignungsszenario am ehesten greift?
Ja, wenn wir uns das Immobilienvolumen in Deutschland anschauen, dann sind wir ja bei 8 bis 10 Billionen. Also gibt es unterschiedliche Schätzungen. Aber das ist natürlich eine tolle Masse, auf die man zugreifen kann. Wir sprachen ja gerade über den Kongress. Ich habe extra einen Experten, der aus der Vermögensverwaltung kommt, ein sehr versierter Mann, der Menschen hilft, die Immobilien besitzen, auch zu dem Kongress am 1.2. eingeladen. Und wir hatten ihn schon mal, Sie waren ja mit dabei in Liechtenstein zu Gast bei einem kleineren, bei unserem traditionellen Liechtenstein-Tag. Und er ist schon in vielen Umsetzungen. Also das ist angekommen, sein Konzept zur Sicherung der Immobilie. Und das werden wir dann erstmals der Öffentlichkeit groß vorstellen. Und das ist der 1.2. Also der wird mit dabei sein. Und ich freue mich drauf. Und wir können da echt helfen.
Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Wichtig für die Märkte und die Wirtschaft ist natürlich auch die EZB, die Europäische Zentralbank. Und die hat in den letzten Tagen den neuen Wohlstandsbericht herausgegeben. Und es ist wahrscheinlich nicht überraschend, aber für die Deutschen sieht es dann nicht gut aus.
Ja, als ich das gelesen habe, ich habe es ja geahnt, aber jetzt dokumentiert es ja auch schon die EZB, da brauchst du eine Reisetablette. Also Deutschland liegt an Rang 15, was den Wohlstand im Medianvermögen in Europa angeht. Ja, also knapp vor Griechenland, aber weit hinter allen anderen Ländern, die uns ja auf der Schuldenseite so viel Sorgen machen. Und da sieht man, wie dieses Umverteilungssystem auf EU-Basis wunderbar funktioniert hat, ja. Und ich habe es in ein paar Interviews ja schon gesagt, reiche Länder, arme Bürger, arme Länder, reiche Bürger, und das trifft genau zu. Deutschland ist als drittgrößte Volkswirtschaft immer noch ein reiches Land, aber hat arme Bürger, und andere arme Länder haben ziemlich reiche Bürger. Und wenn im medianen Vermögen manche Länder so beim Doppelten von Deutschland liegen, dann muss man sagen, auf EU-Basis läuft einiges schief.
Schief läuft bei Ihnen, Herr Pieper, aber nichts, denn jetzt kommt Ihr Buch Plan B heraus, und da geht es um die finanzielle Rettungsweste. Im Dezember ist das erschienen, es wird jetzt gerade ausgeliefert, man kann es schon bei Amazon bestellen. Es ist auch, glaube ich, für Sie ein großer Schritt und wahrscheinlich eine Freude, wenn man so jetzt dann das Buch draußen hat, und es sorgt ja auch schon für Gesprächsstoff.
Ja, es ist so. Also ich bekomme sehr viele Interviewanfragen zu diesem Thema. Ich war ja auch auf der Frankfurter Buchmesse. Also muss ich schon sagen, also ich bin ja schon gut unterwegs. Aber wenn man dann so ins Internet schaut und sieht bei Hugendubel, Dussmann, Amazon und wo es überall gelistet ist, dann ist das schon toll. Das wird gerade in diesen Tagen ausgeliefert. Ich vermute mal, in den nächsten 14 Tagen ist es verfügbar. Da hat was über Weihnachten mit der Logistik nicht geklappt, das hätte schon ein bisschen früher da sein sollen, aber sei es drum, ja. Und ich wollte ja nie das Buch schreiben, ich habe gar keine Zeit zum Buch schreiben, aber ich hab es dann auf Wunsch meiner Kunden geschrieben, und ich habe so 5 Teile mit reingebracht, die glaube ich ganz interessant sein könnten. Also ich habe begonnen in dem Buch mit einer Zeitreise durch Deutschland, also wie Deutschland so in den letzten Jahren den Anschluss verloren hat, also seit der Ära Merkel. Ich habe tiefe Einblicke in mein Leben gegeben, also 43 Jahre Markterfahrung, da kann ich auch ein bisschen was erzählen. Ich erkläre die Anlagephilosophie der Diversifikation mit den wichtigsten Anlageklassen, gebe Enteignungsschutztipps und gebe auch Tipps für Anlageerfolg. Und dann schreibe ich natürlich auch über die Bedeutung von Rettungswesten. Also Rettungswesten sind ja Westen, die man trägt, einer hilflosen oder bewusstlosen Menschen den Kopf über Wasser zu halten. Den brauchen wir, glaube ich, gerade. Und zeige auch auf, wie ein Fluchttunnel funktioniert. Und dann habe ich noch so ein paar Handlungshilfen drin. Ich habe ein paar Checklisten drin, worauf man achten muss. Und wie ich es ja immer sage, Konzept vor isolierter Produktlösung, das ist, glaube ich, essentiell in dem Buch. Aber ich habe mich auch getraut, ein paar Exkurse dort zu machen. Ich habe den Cum-Ex-Skandal in dem Buch beleuchtet. Ich habe den Euro und die EU sehr kritisch beleuchtet, gebe ein Stück Ausblick in finanzielle Bildung. Ich habe auch sehr viel über Neid geschrieben, weil Neid trifft mich ja auch jeden Tag, und über Geld, Glück und Lebenszufriedenheit. Also es ist so von allem ein netter Mix. Es soll sich leicht lesen, es ist kein Sachbuch, es ist kein Ratgeber, aber es ist eine Lektüre, um Selbstdenken anzuregen.
Ja, Selbstdenken, das wünscht man sich auch öfter in der Politik. Großes Thema natürlich aktuell, nicht nur das Ampel aus, sondern jetzt der Wahlkampf natürlich besonders im Fokus auch der Medien. Die SPD hat schon ihre Wahlplakate vorgestellt, die CDU ist in Stellung, die Grünen haben Bundeswirtschaftsminister Habeck in Stellung als Kanzlerkandidaten. Wie sehen Sie die aktuelle Lage? Bleiben die Grünen da womöglich auch in Regierungsverantwortung?
Es ist in der Tat zu befürchten. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Und Söder tut ja auch alles, um das zu verhindern. Aber es wird vermutlich nicht zu verhindern sein, ja. Aber wenn ich die Szene von außen betrachte, muss man ja sagen, das ist ja Satire, was zurzeit läuft, ja. Also wenn ich Habeck höre, könnte ich ja nach hinten umfallen. Der spricht von Selbstbestimmung und hat die Leute nur bevormundet und ihnen jegliche Selbstbestimmung genommen, ja. Also ich war jetzt auf Silvester ein paar gute Leute getroffen, ja. Witz mit zwei Buchstaben. Mit zwei Wörtern, Habeck Kanzlerkandidat. Das sagt doch schon alles, ja. Also ich finde, mit seiner heißen Luft können wir die ganzen Wärmepumpen abschaffen, die wir so jetzt haben wollen. Ja, und gibt dann ja noch eine Witz. Also Habeck kriegt ja jetzt eine eigene Briefmarke. Und die Post hat unglaublich viele Reklamationen zu dieser Briefmarke, weil die nicht klebt, weil die Leute auf die andere Seite spucken, ja. Also ich muss sagen, der Mann hat mal gesagt, dass er Vaterlandsliebe stets zum Kotzen fand. Genau das sagt er doch auch. So handelt er doch auch. Ich kann ihn nicht wirklich ernst nehmen, und ich wünsche mir, dass der niemals mehr Regierungsverantwortung hat. Der sagt, ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Das ist ein Hohn, das ist doch Satire, ja? Wir gucken uns doch mal an. Also ich habe gestern zur Vorbereitung auf unser Interview noch mal ein bisschen geforscht, ja? Seine LNG-Terminals, die er angeschafft hat, sind nur zu 10% ausgelastet. Norfolk, haben wir ja alle mitgekriegt, ist in die Pleite gegangen. 620 Millionen gehen dem Steuerzahler verloren. Das ist ein Desaster. So ein Mann darf nie wieder in der deutschen Politik irgendeine Verantwortung haben. Also ich sage es Ihnen, Herr Koch, da sollte ich mich lieber bei den Miss Germany-Wahlen anmelden. Da habe ich mehr Chancen.
Herr Pieper, also irgendwie hätte ich jetzt die Hoffnung, Sie im Bikini zu sehen auf der Bühne. Ist auf jeden Fall so im Borat-Anzug bestimmt ein Hingucker. Wie soll ich jetzt aufs nächste Thema kommen? Vielleicht das Stichwort schlechte Meldungen aus der Wirtschaft, denn das reißt ja auch nicht ab. Könnte man da vielleicht auch unter einer neuen Regierung überhaupt eine richtige Wende schaffen?
Ja, wir brauchen erstmal eine Wende. Also wir haben nicht nur ein Wirtschaftsproblem, sondern auch ein Strukturproblem. Das muss jedem klar sein, und dafür braucht man einen Fahrplan. Den habe ich schon mehrfach hier auch gefordert. Den sehe ich zurzeit nicht bei keinem, auch wenn vermutlich ein Landsmann von mir, ein Sauerländer, Kanzler wird. Aber man grenzt natürlich auch mit den Brandmauern und so einen Großteil der deutschen Bürger aus. Das finde ich falsch. Man muss sich auseinandersetzen, aber nicht ausgrenzen. Wir brauchen für eine global tätige Wirtschaftsnation, wie es Deutschland ist, einen klaren Fahrplan. Wir müssen uns von ein paar Dingen entkoppeln, insbesondere auch der Abhängigkeit zu Amerika und China, und müssen schauen, dass wir auch den Binnenmarkt anschieben. Es gibt Möglichkeiten, aber wir müssen Anreize für Investitionen schaffen. Und wenn wir uns mal so die Meldungen der letzten Wochen anschauen, oder die Kreditreform, gibt sehr schöne Charts raus, was so Insolvenzen in Deutschland angeht, was Zahlungsfähigkeit angeht. Das sieht alles ziemlich düster aus. Und auch die Schufa meldet schon wieder ganz, ganz viele Schufa-Tote, die nicht mehr zahlen können, weil sie Energie und diese Dinge nicht leisten können. Also da muss jetzt wirklich was gemacht werden. Und das geht eben nicht. Also ich sage immer, wer dauernd Kompromisse macht, wir selbst so einen Kompromiss. Und in der Wirtschaft müssen wir jetzt diese Kompromisse lassen. Wir müssen konsequent an die eigene Stärke kommen. Und Deutschland, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Deutschland ist auch im Prinzip ein geiles Land. Es hat die richtige Größe, um eine große Wirtschaftsnation zu sein. Mit ein paar 80 Millionen sind wir immerhin noch auf Rang 3 der großen Wirtschaftsnationen. Das müssen wir jetzt wieder stärken. Wir müssen die Dinge herausarbeiten. Wir müssen auch wieder Freude ins Land bekommen. Ja, oh, geht's dir schlecht? Oh, mir erst. Und so weiter und so fort. Wir brauchen auch wieder Zuversicht. Und leider sehe ich das bei allen Parteien nicht, diese Zuversicht. Da muss ich wirklich sagen, dass mal irgendeiner so fröhlich ist. Also ich mag den Lindner ja auch nur, also einmal, weil er Liberaler ist und weil er dieses unsägliche Experiment der Ampel beendet hat. Ja, ich würde mir eine starke FDP wünschen, aber das wird wohl nicht klappen.
Herr Pieper, Sie sind ja viel auch in politischen Kreisen unterwegs, Sie sind viel mit der Wirtschaft verbunden. Wenn man jetzt also darüber spricht, dass Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit praktisch verloren hat, kann man aus dieser Krise da noch raus und ist das mehr eine wirtschaftliche oder eine politische Krise?
Also es ist eine wirtschaftliche, strukturelle und politische. Da kommen leider drei Dinge zusammen. Aber wo wir am einfachsten arbeiten können, ist es an den politischen Rahmenbedingungen. Und die müssen sich nachhaltig ändern. Wir müssen, wenn ich wieder in die Politik gehen würde, würde ich beispielsweise jedem Gesetz und jeder Verordnung ein Verfallsdatum geben, ja? Alles mal umkrempeln, alle die ganzen unsinnigen Dinge, die wir haben, die Menschen hier belasten, ja. Und wir müssen auch runterkommen von der hohen Abgabenlast. Wir haben im letzten Jahr fast 1 Billion an Steuereinnahmen gehabt und es hat nicht mal für einen ordentlichen Haushalt gereicht. Auch an der Schraube muss gedreht werden. Renten müssen steuerfrei werden. Und wir müssen uns aber auch von einem trennen, was ja die implizite Verschuldung treibt, nämlich immer mehr Leistungsversprechen auf die Zukunft zu geben, Pensionen, Zinszahlungen und all diese Geschichten. Also es braucht eine echte Reform. Ja? Ich bin nicht ein Anhänger einer irgendwie gearteten roten Partei, aber es gab mal einen Kanzler, der hieß Schröder, und der hat eine Agenda aufgesetzt. So eine Agenda brauchen wir jetzt, in die andere Richtung allerdings. Aber ich glaube, so eine Agenda wäre jetzt sehr hilfreich. Doch mir fehlt der Glaube.
Vielleicht kommt ja Ihr Glaube wieder, spätestens am 23. Februar. Da ist dann die Neuwahl und wir schauen mal, in welche Richtung das Land da steuert. Einen klaren Favoriten gibt es zwar, aber man weiß nicht, wie die Koalition daraus werden soll. Welche Koalitionsmöglichkeiten sehen Sie denn?
Also die schlimmste finde ich natürlich die von CDU und Grünen, ne? Also das muss man einfach mal sagen. Also wenn wir uns jetzt mal so die Geschichten anschauen, die wir so in den Prognosen sehen, ja, bleibt ja fast nichts anderes übrig. Ich weiß, wir haben viele Zuschauer, die das nicht gerne hören. Ich würde mir auf jeden Fall die FDP wieder in Regierungsverantwortung wünschen und dann eben nicht unter der Fessel einer Ampel, sondern eher unter dem Gesichtspunkt, da ist jemand, der Milei mit reinbringt. Der hat das ja ganz gut gesagt. Also ich würde mir das sehr, sehr wünschen. Auf jeden Fall sind wir mal froh, dass wir den Kanzlerdarsteller nicht mehr sehen werden. Ja, also die SPD setzt da auf ein totes Pferd namens Olaf. Wenn wir uns den anschauen, das ist ja, ich glaube, seine Aktentasche hat mehr Charisma als er selber. Ja, der ist doch wie ein Koala-Bär im Tiefschlaf. Also solche Menschen brauchen wir nicht, sondern wir brauchen Experten und Leute, die es anfassen Und ja, jetzt denkt man doch mal laut drüber nach, ja. Also dieses Positionsbingo hat ja schon begonnen, ja. Ich fürchte, dass wir einen Jens Spahn wiedersehen, ja. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, die mir überhaupt null Freude macht. Und da kommen ein paar Protagonisten wieder hervor, die mir keine Zuversicht machen. Ich muss es ganz offen sagen. Unserem aktuellen Kanzler sollten wir zum Schluss noch ein Abschiedsgeschenk machen. Ich würde ihm ein Parfüm widmen und das würde ich Amnesie nennen.
Herr Pieper, ja. Die Aktentasche ist übrigens auch sehr erfolgreich auf TikTok und Instagram, kann man denn auch immer verfolgen. Ist ja auf jeden Fall wahrscheinlich spannender als der Besitzer selber. Ja, was so können wir denn 2025 als Anleger von diesem Jahr erwarten?
Das ist ja so, wie ich schon gesagt habe. Es gibt Chancen in den Märkten. Was ich glaube, ist, dass wir eine hohe Volatilität in den Märkten bekommen. Wir haben ja letztes Jahr in vielen, vielen Bereichen Rekorde erlebt. Und bei diesen Rekorden war es ja so, dass Bitcoin, die US-Aktienmärkte, der deutsche Aktienmarkt, und dafür muss man ja eine Erklärung finden. Das ist sehr viel frisches Geld, das ist sehr viel gepumptes Geld, was in diese Märkte reingekommen ist. Es gibt einige Experten, die prognostizieren, dass wir vor einem Crash stehen. Das will ich nicht sagen, aber wir stehen vor hoher Volatilität. Also so wie letztes Jahr, dass es die Märkte nur eine Richtung kennen, sehe ich dieses Jahr nicht. Also Volatilität. Und da kommt ja mein Investmentsansatz doch wieder rein, der ja von vielen auch negiert wird. Ich würde sehr stark auf Timing setzen. Ich würde auch teilweise mal die Märkte verlassen. Volatilität kann man ja auch nutzen, wenn man es geschickt macht. Und ich sehe große Volatilität auf uns zukommen, wenn nicht sogar es zu starken Rücksetzern kommt.
Jetzt haben wir gerade auch durch die Wahl von Donald Trump gesehen, dass der Bitcoin sehr hoch gestiegen ist. Elon Musk profitiert davon natürlich auch. Es gibt ja viele Experten, Influencer, die sagen, dass Bitcoin schon ein neues Gold sein könnte oder eine weitere parallele Währung. Wie ist da Ihre Meinung? Setzen Sie auch auf Bitcoin?
Ja, ich will zunächst mal kurz zu Elon Musk was sagen. Der hat sich ja nun ein politisches Statement hier abgegeben, ja, und wird jetzt geprügelt in Deutschland. Wie weit sind wir eigentlich mit der Meinungsfreiheit? Der hat einfach seine Meinung zur deutschen Politik kundgetan und seine Meinung zum deutschen Kanzler und den aktuellen Protagonisten teile ich komplett, ja. Dieser Mann hat Arbeitsplätze geschaffen, nämlich 12.000 Stück, ja, und wird jetzt wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Natürlich hat er ein wirtschaftliches Interesse und schauen wir mal, welche Position er dann wirklich bei Trump bekommt. Aber das geht so nicht, dass man hier die Meinungsfreiheit abschneidet. Zum Bitcoin muss man klar und eindeutig sagen, ist mittlerweile die 8. größte Anlageklasse auf der Welt. Und jedes Mal, wenn ich was dazu sage, kriege ich von den Satoshi-Jüngern ja einen auf die Nase. Das ist ja teilweise sektenartig, was mit dem Bitcoin passiert. Ich kann nur eins sagen, ein Instrument, wo BlackRock so massiv mit drin ist, 50% des Marktes teilweise an einem Tag bewerten, macht mir Sorgen. Zumindest als Hauptinvestment. Viele haben das in der Tat als Hauptinvestment. Ich kippe teilweise um in meinen Beratungsgesprächen, wie stark lastig die Menschen im Bitcoin sind. Ich finde es gut als Beimischung, man kann es dabei haben, aber ein BlackRock-dominierter Markt macht mir immer Sorgen.
Kommen wir mal zur ältesten Anlageklasse. Wenn wir sagen, Bitcoin ist die neueste Anlageklasse, dann schauen wir mal auf Gold als die älteste Anlageklasse. Zum Jahresende gab es da ja schon ein paar Rücksetzer, nachdem wir ja doch hohe Rekordpreise für Gold gesehen haben. Wie sehen Sie da die aktuelle Seitwärtsbewegung und Entwicklung für Gold?
Naja, wir befinden uns in der Tat in einer Seitwärtsbewegung, aber es ist immer noch, wenn wir schon über die Anlageklassen sprechen, nach dem Volumina immer noch die Nummer 1, und das ist auch gut so. Ich glaube, also Gold wird den wahren Wert noch sehen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Silber. Ich bin auch sehr, sehr positiv für Platin und Palladium, die ja nun jahrelang auf die Nase bekommen haben. Ich bin ja, was haben wir, 2016, 17, 18 dafür bekannt geworden, als ich meine Palladium-Prognose rausgegeben habe. Ich würde jetzt auch ein bisschen auf die Nebenwerte schauen. Also Technologiemetalle laufen ohnehin gerade sehr gut. Ich würde Platin und Palladium auch beimischen, aber die Goldrallye ist nicht zu Ende. Die hat jetzt einen Rücksetzer, das kann man sich historisch anschauen. Ich beschäftige mich ja auch mit Zyklik. Diese Rücksetzer sollte man eher nutzen, um nochmal nachzukaufen, um einen guten Durchschnittspreis hinzubekommen. Ja, aber ich sehe bei Gold noch lange nicht das Ende der Fahnenstange und bei Silber schon gar nicht. Silber ist immer noch mein Favorit.
Kommen wir von den Edelmetallen zu den Aktienmärkten. Da haben wir ja ein Rekordhoch nach dem anderen gesehen. Der DAX hat vor Weihnachten zum ersten Mal die Rekordmarke von 20.000 Punkten überschritten, obwohl ja die Wirtschaftsmeldungen im Prinzip nicht gut sind. Wie sehen Sie da die Lage und wie ist das zu erklären, dass das doch irgendwie gefühlt auseinanderklafft?
Ja, das ist ja nicht wirklich zu erklären. Also wir haben ja gerade die neuesten Marktkapitalisierungen bekannt gegeben bekommen. Ja, und man muss sehen, es sind nur drei deutsche Unternehmen unter den Top 100 auf dieser Welt. Ja, der DAX hat weltweit nur 2% der Börsenkapitalisierung und ist deswegen für mich relativ bedeutungslos. Umso erstaunlicher ist es natürlich, dass trotz der schlechten Wirtschaftsdaten und der Rahmenbedingungen steigende Arbeitslosenzahlen, wir verlieren jeden Tag 6.000 Industriearbeitsplätze, wie der DAX sich auf diesem Niveau halten kann. Also richtig rationell mit dem Taschenrechner kann man das nicht erklären. Es gibt da eine gewisse Euphorie, aber wenn wir uns die Indizes anschauen, ich bin ja selber beim ZEW dabei, ist es nicht zu erklären. Aber was ich noch viel, viel schlimmer finde, es gibt in den USA Unternehmen, die mittlerweile die Größe des deutschen Bruttoinlandsproduktes haben, ja. Also wenn wir uns da mal die großen Tech-Aktien anschauen, ja. Und das ist eine Ungleichgewichtung, die einfach schwierig ist. Also lassen Sie da mal eine Fehlmeldung kommen, ja. Und die Tech-Unternehmen haben 13 mal so viel Volumen wie der gesamte deutsche Aktienindex, ja. Und das muss man einfach mal sehen, welche Marktmacht dort aufgestiegen ist. Marktgewalt, Alleinherrschaft, möchte ich sogar sagen, ja. Und dass so eine Aktie die Größe des gesamten deutschen DAX ausmacht, finde ich bedenklich. So, und jetzt lassen Sie da mal irgendeine, also Event-Driven, alter Hedgefonds-Stil, den ich ein paar Jahre mit begleitet habe, irgendeine schlechte Nachricht kommen. Lassen Sie da mal irgendeine schlechte Nachricht kommen, nicht so eine kleine, so schlechte Quartalszahl, sondern irgendein geopolitisches Ereignis, dann wird der Schnupfen aus Amerika bei uns hier eine große Grippe werden. Deswegen kann man das haben, aber man muss in Hab-Acht-Stellung sein. Und die im positiven Bereich sind, sollten auch Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen. Denn daran ist ja noch nie jemand gestorben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Apple ist es. Apple hat einen Börsenwert, ja, wie alle 40 DAX-Unternehmen zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Ist natürlich eine Machtdemonstration sondergleichen. Herr Pieper, wenn wir jetzt all das hören und die Nachrichten sind jetzt erstmal nicht besonders gut, hoffen wir, dass das Jahr noch besser wird, aber wie können vielleicht die Zuschauer daraus etwas Besseres machen, vor allen Dingen für ihr Geld und welche Anlagestrategien braucht man da?
Also da hat sich ja nichts dran geändert. Also ich würde erstmal ein Konzept für meine Anlagen machen, statt irgendwelcher isolierten Produktlösung. Und ich würde die jetzt noch vorhandenen Rahmenbedingungen nutzen. Noch geht es. Noch kann ich den Menschen mit meinem Team helfen. Weil wenn das alles kommt, was jetzt in der Pipeline ist, dieser toxische Cocktail aus vielen Gesetzen, neuen Behörden, Superfinanzämtern, digitaler Überwachung, dann geht es vielleicht nicht mehr. Also das Gebot der Stunde ist jetzt tun, jetzt tun, jetzt tun, jetzt tun. Denn es wird bald nicht mehr gehen. Also Sie selber sind ja in der Kunst auch zu Hause, Herr Koch. Und wenn Sie mal überlegen, dass jetzt jeder Händler einen Kunstverkauf zukünftig melden muss, dann wissen Sie doch, wo die Brisanz ist. Jeder Rolex-Händler muss den Verkauf der Rolex melden, namentlich mit ID und all den Geschichten. Das ist noch nicht so. Also muss man das jetzt tun. Jetzt kann man noch die EU auch mit den wichtigen Vermögenswerten verlassen. Ich spreche da über Zollfreilager, was sich großer Beliebtheit bei mir erfreut. Es geht jetzt noch. Jetzt geht es, in diesem Jahr geht es noch. Ist der Mist einmal scharf geschaltet, mache ich mir Sorgen, dass wir noch Bewegungsmöglichkeiten haben.
Haben Sie denn jetzt zum Jahresstart vielleicht besondere Dinge im Auge, Anlagetipps?
Ja, also ich sitze ja quasi auf gepackten Koffern. Ich fliege gleich nach Bangkok, also nach Thailand und schaue unsere Plantagen an. Das mache ich regelmäßig, weil alles das, was ich empfehle, bin ich auch selber investiert und kontrolliere es auch selber. Und man muss sich einfach schauen, also einer unserer wirklich sehr beliebten Anlageprodukte ist Agarwood, also Adlerholz, ja. Und das empfehle ich wirklich als Tipp, weil es nachhaltige Rendite bringt. Es sind ja Bäume, die geben ein Liquid wieder, das nennt sich Oat. Dieses Oat ist eines der teuersten Rohstoffe der Welt, ein Kilo so zwischen 300 und 500.000 US-Dollar. Und damit werden die tollsten Parfüms dieser Erde produziert, ja. Und der Baum braucht seine Zeit, bis 7 Jahre, und dann gibt es erste Mal Ausschüttung, aber der macht seinen 20% da pro Jahr. Und ich habe es ja für meine Kunden geschafft, dass wenn er nach 7 Jahren erste Mal Kasse macht, es Ersatzpflanzungen gibt. Die City Corporation bietet damit ja ein Zertifikat an und behält die Ersatzpflanzung. Meine Kunden kriegen dann neue Bäume gepflanzt. Und so kann man ein revolvierendes System daraus entwickeln. Das erfreut sich ganz, ganz großer Beliebtheit, insbesondere bei Menschen, die so 10 Jahre vor der Rente stehen. Ja, also man kann da durchaus 4-stellige Rente monatlich rausziehen, ohne von der deutschen Rente oder irgendwelchen Sozialsystemen abhängig zu sein, wenn man es geschickt macht. Ja, mit 100 Bäumen, irgendwie knapp über 30.000, kann ich mir so ein System aufbauen und habe ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt, unabhängig von den Märkten, ohne Korrelation zu den Aktienmärkten, zu Trump oder was weiß ich auch immer. Und es gibt eben 2 Baumarten. Das ist einmal das Agarwood und das sind einmal die Mango-Plantagen mit dem Nam Doc Mai, so heißt die wertvollste Mangofrucht. Und das gibt nachhaltig 2-stellig, also mindestens 17, 18, 19, 20%, bei Agarwood sind 20%. Und so kann ich mir außerhalb dieses Systems, unabhängig von jeglicher Korrelation von den Börsen oder sonstigen Geschichten, Vermögenswerte aufbauen und nachhaltig Rendite erzielen, die als Ergänzung für meine Rente oder sonstige Dinge sind, auch für nachfolgende Generationen. Das finde ich total spannend, deswegen freue ich mich drauf. Und ich muss sagen, bei den Wetterbedingungen, die wir hier haben, ich fliege gleich in 28 Grad, 0 Regen und werde dann 3 Tage auf den Plantagen verbringen.
Das klingt gut, Herr Pieper. Ich gönne Ihnen das Entfliehen aus dem tristen, regnerischen Deutschland. Trotz allem, wenn Sie jetzt unterwegs sind, wie können denn Zuschauer mit Ihnen in Kontakt treten, die sagen, ich möchte für dieses Jahr mich anders aufstellen, ich muss was verändern?
Ja, meine Webseiten sind ja bekannt, rolf-pieper.com. Oder mir persönlich, ist ja alles öffentlich, man kann ja auf die Webseite gucken, mir persönlich eine Mail schreiben. Das haben im Übrigen viele Zuschauer während Weihnachten und Neujahr genutzt. Also ich wollte eigentlich mal ein bisschen Ruhe haben und war bei meinen Enkelkindern im Berliner Raum. Aber ich habe dann auch Termine durchgeführt und am Neujahrstag auch schon wieder. Es haben sich einige gemeldet, auch als Folge unseres Kongresses von der Börse. Und ich berate ja in der Regel dann auch persönlich mit Hilfestellung meines Teams, also einfach melden. Am 1. Februar nach Würzburg zu kommen, dort können wir Ich bleibe auch einen Tag länger. Dort können wir gleich vor Ort persönliche Termine machen oder ins Terminbuch gucken. Online kann man sich Termine einbuchen. Ich werde auch jetzt in den nächsten Monaten wieder Sonderberatungstage in verschiedenen Städten in Deutschland anbieten und oder auch in Liechtenstein. Also wer gerne mal nach Liechtenstein kommen möchte, soll gerne dorthin kommen. Alles kein Problem. Ich feiere meine Unabhängigkeit. Ich muss das sagen, viele Experten haben sich mittlerweile kaufen lassen oder hängen an irgendwelchen Händlern oder so. So nicht bei mir. Ich bin komplett unabhängig, stelle das Portfolio selber zusammen und bin auch in meinem Denken, Arbeiten, Handeln und Konzeptionieren frei. Das ist eine Alleinstellung, die ich mir über viele, viele Jahre erarbeitet habe. Und ich feiere das, dass es gegangen ist. Man muss ein bisschen schneller, ein bisschen tricky sein. Man muss ein bisschen die Dinge anders denken. Einstein hat sehr schön gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Das habe ich gemacht, habe guten Erfolg damit. Und ich muss es nochmal sagen, wenn Sie einen unabhängigen Anbieter suchen, ist man bei Piper, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
Ja, der Kongress war gerade auch noch mal ein gutes Stichwort. 1. Februar in Würzburg. Herr Pieper, können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr zum Programm sagen?
Ja, wir haben also natürlich Sandra Navidi mit dabei. Also wir wirklich jetzt mal, also alle reden über World Economic Forum und Klaus Schwab wird die Welt abschaffen und uns alles nehmen. Aber mal Menschen, der vor Ort mit dabei ist, der sich in den besten Kreisen dort bewegt, als Gast, als Stargast auf meinem Kongress zu haben, das macht mich schon stolz. Und werden sicherlich, Sandra ist ja auch eine hübsch anzusehende Frau, werden sicherlich auch einige mit ihr Fotos machen wollen und Autogramme haben wollen. Es werden weitere Top-Experten aus allen Bereichen, die zu meiner Diversifikation dazugehören, mit dabei sein. Sie, Herr Koch, sind natürlich mit dabei. Also alleine wegen Ihnen würde ich ja schon anreisen. Und zu guter Letzt natürlich auch unser Immobilienexperte, Immobilienschutzexperte, der mit uns ein Immobilienschutzkonzept entwickelt hat, was wir erstmalig auf deutschem Boden vorstellen.
Herr Pieper, und vielleicht nochmal Hand aufs Herz, so am Ende unseres Interviews, ist es jetzt nötiger denn je, 2025, nötiger denn je, den Plan B zu haben?
Ja, jetzt können wir noch handeln. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt nur noch 25, bevor die ganzen Dinge scharf geschaltet werden. Ja, und ich sprach ja gerade davon, Menschen sind jetzt sehr sorgevoll auf mich zugekommen und sagen, ja, du, ich habe da das auf dem Depot und ist alles sichtbar. Ich habe ein Konto in Liechtenstein, das wird gemeldet. Auch da gibt es ja andere Lösungen. Ich habe Gold im Keller, im Garten oder wo auch immer. Und all diese Dinge werden jetzt, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass man jetzt noch handeln kann. Jetzt in diesem Augenblick und in den nächsten Monaten geht es. Aber dann kommt Frau von der Leyen und die ganze Sippschaft der EU in Brüssel und Berlin. Und Frau von der Leyen hat klar und eindeutig gesagt, wir werden alles tun, um den Wegzug von Vermögenswerten aus dem EU-Bereich zu verhindern. Und dieses alles tun wird kommen. Also jetzt handeln. Es tut mir leid, aber das war Piepers Wort zum neuen Jahr.
Nicht ganz zum Sonntag, aber immerhin zum Wochenende schon mal, Herr Pieper. Vielen, vielen Dank. Wir werden dieses Jahr uns wieder auch mindestens jeden Monat mal sehen und die Lage einschätzen. Die Bundestagswahl voraus, also die Themen gehen uns nicht aus.
Ja, vielen Dank, herzliche Grüße. Und ich verabschiede mich dann mal in einen anderen Erdteil.
Gute Reise nach Thailand. Und liebe Zuschauer, wenn Sie mit Rolf Pieper Kontakt aufnehmen wollen, seine Beratung in Anspruch nehmen wollen, Termine ausmachen wollen, dann schauen Sie auf die Webseite rolf-pieper.com. Da gibt es alle Infos auch zum Kongress. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einmal ein schönes, erfolgreiches, gesundes neues Jahr und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.